podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Diesmal war ich in einem wunderschönen alten Haus in der Maxvorstadt zu Gast, im dritten Stock ohne Aufzug, und habe dort eine interessante Frau kennengelernt.
Ja, ich bin Paula Irene Willer, ich bin seit 2008 Lehrstuhlinhaberin hier am Institut für Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziologie und Gender Studies.
Gender Studies, das habe ich schon oft gelesen, aber irgendwie sträube ich mich gegen diesen Anglizismus. Kann ich nicht einfach Geschlechterforschung sagen? Mal sehen. www.leo.org weiß Rat, denn während es im Deutschen nur ein Wort gibt, das Geschlecht, gibt es im Englischen zwei. Das biologische Geschlecht heißt
Sex.
Und das soziale, kulturelle Geschlecht heißt
Gender.
Und deswegen wird in der gesellschaftswissenschaftlichen Geschlechterforschung auch international, ob im deutschsprachigen, im französischsprachigen, im italienischen sprachigen Raum, Gender benutzt.
Gut, einverstanden. Paula Irene Willer hat also Sozialwissenschaften studiert und dabei dieses vielseitige Thema entdeckt.
Ich hatte gar keinen sozusagen politischen oder ähnlichen Zugang über Emanzipation, Gleichstellung, Feminismus, wie auch immer, sondern fand das erstmal immanent als Studienthema interessant, weil ich dachte, das hat so viele Dimensionen. Also da werden ganz interessante Fragen verhandelt, auch viel Theorie. Das ist das, was mich im Studium auch sehr interessiert hat, und fand das zunächst interessant.
Dass sie Wissenschaftlerin wurde, passt in ihre Familie. Großmutter, Tante und Mutter sind oder waren ebenfalls Forscherinnen. Willer wuchs in Argentinien, Nordamerika und Kanada auf und erlebte hautnah mit, wie unterschiedlich die Geschlechter in den verschiedenen Ländern wahrgenommen werden.
Ja, das sind ganz große Unterschiede. Also ich habe vor allem diese internationalen oder regionalen Unterschiede selber sehr hautnah gewissermaßen erfahren und kenne eben andere Lebenswelten, andere Wirklichkeiten, in denen es tatsächlich, und das glauben viele Menschen in Deutschland ja nicht, in denen es tatsächlich sehr selbstverständlich ist, dass Frauen der Mittelschicht und aufwärts sehr erfolgreich arbeiten, mit Kindern, ohne Kinder, Karrieren machen, Ärztinnen sind, an Unis arbeiten, Anwältinnen und so weiter und so fort. Und dass überhaupt das so sich ausschließt, sozusagen eine Karriere oder einen guten Beruf einerseits und Kinder andererseits, das ist doch dann ein ziemlich deutsches Phänomen, oder man muss genauer sagen, ein protestantisch-europäisches. Das ist in der Schweiz, in den Niederlanden und so weiter durchaus ähnlich, aber in der Türkei anders, es ist anders in Italien, es ist anders in Argentinien, es ist anders in den USA.
In Deutschland ist es nach wie vor schwer, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, aber es kann funktionieren.
Ganz bestimmt, es geht in Deutschland, ich finde, weitaus besser, als es oft scheint, als viele junge Frauen insbesondere denken. Allerdings mit ganz großen Unterschieden. Ich will das nicht schönreden. Es gibt eine eklatante Unterversorgung mit Kindergärten, Krippenplätzen, mit Ganztagsschulen. Und insbesondere hier in Bayern und selbst auch in München finde ich das besonders auffällig. Also da gibt es große Ost-West-Unterschiede in Deutschland. Ich habe einige Jahre in Leipzig gelebt, als unsere Kinder eben auch da waren und kleiner waren. Das ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit in Bezug auf Betreuung als etwa hier in Bayern. Aber jedenfalls, es ist sehr unterschiedlich und es hat durchaus auch mit Privilegien zu tun, wenn es gut klappt. Also wir hatten zwar nie Au-pair, private Kinderfrauen oder dergleichen, aber wir haben sicherlich als Familie die Ressourcen, das Wissen, das Durchsetzungsvermögen, die Möglichkeiten, uns das zu organisieren und wirklich das Geeignete zu suchen und auch zu finden. Es geht, ich glaube, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Das eine ist, dass man ein Netzwerk hat. Das kann der Partner sein, das kann die Partnerin ja auch sein, es können Eltern sein, es können Nachbarn sein, es können Einrichtungen sein oder am besten alles zusammen, die ebenso selbstverständlich die Betreuung, die Fürsorge, die Liebe, die Erziehung der Kinder mit übernehmen. Also die Idee, dass man als Mutter alleine zuständig sein und dass das Glück und Wohl des Kindes und letztlich der Menschheit sozusagen von einem als Mutter abhinge, wenn man diese Idee hat, geht es sicher nicht. Also man muss sozusagen loslassen, sich öffnen. Ich finde das enorm bereichernd für alle. Die zweite Bedingung ist, dass man das, was schon auch ein Opfer ist oder viel Stress auch sein kann, aber auch Vorteile hat, dass man bereit ist, etwa die Kinder viel weniger zu sehen, phasenweise, oder anderes wichtiger zu finden, ein Vortrag und nicht ein Elternabend, phasenweise, nicht immer und grundsätzlich, aber dass man eben pragmatisch mit solchen Dingen umgeht.
Villa selbst ist mehr als 8 Jahre ferngependelt als Mutter. Sie war die halbe Woche nicht zu Hause. Es war anstrengend, erzählt sie. Für die Kinder war es auch nicht immer schön.
Aber es ist auch nicht immer schlimm, es ist auch kein Trauma. Und es ist stressig, es hat aber auch Vorteile.
Zurück zum Anfang. Am Anfang steht ein Kind, ein Mädchen oder ein Junge. Das biologische Geschlecht,
Sex,
ist meist eindeutig zu definieren. Aber wie sieht es mit dem
Gender
aus? Paula Irene Villa hat selbst 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Sie konnte also sehen, wie sich die Geschlechter von Geburt an eigenständig entwickeln, oder?
Nein, oder jein. Meine Tochter will schon gerne Prinzessin, und die ist 4 jetzt, Prinzessin und Glitzy und Ballerina und all dieses. Und mein Sohn, der ist jetzt 9, wird bald 10, der hat ein großes Faible für Technik und Flugzeuge und spielt Fußball. Gleichzeitig ist er sehr verschmust, sehr körperlich. Er trägt mal gerne Nagellack auch und ist extrem kommunikativ und hilfsbereit. Also hat eben auch das, was als weiblich irgendwie kodiert ist. Und meine Tochter ist sehr raumgreifend und sehr laut und sehr fordernd. Und also so haben sie, wie alle Menschen, eine Mischung. Ja, niemand ist ein wandelndes Geschlechterstereotyp. Sie nicht, ich nicht, die Kinder nicht.
Allerdings neigen wir dazu, das wahrzunehmen, was sehr stereotyp ist oder uns bekannt vorkommt.
Also wir sehen dann bei einem Mädchen nicht das laute Raumgreifende, sondern wir sehen ihre Lust am Ballettschläppchen. Und so sozusagen verstärkt sich das dann immer wieder wechselseitig.
Oft gibt uns auch die Industrie schon Stereotype vor. Bei Babybekleidung gibt es fast nur rosa und hellblau. Paula Irene Villa erklärt sogar, dass sich dies in den vergangenen 20 bis 30 Jahren noch verstärkt hat. Soziologen nennen das Retraditionalisierung, und das gilt auch für Kinderbücher.
Also ich bin immer wieder erstaunt, dass auch neuere Kinderbücher ganz stark ein Bild vermitteln von Mädchen wollen schön sein und sauber und ordentlich und schöne Bewegung der Ballerina, und Pina Ballerina, ein Pixie-Buch, was wir gerade lesen, möchte auch später in einem Tütü und so tanzen. Bücher, die sich mit Flugzeugen, mit Autos, mit Baggern, mit Mineralien auseinandersetzen, ganz stark Jungs auch als Akteure haben. Ja, so auf der Ebene. Und da finde ich, muss ich wirklich sagen, Klassiker wie Pippi Langstrumpf oder andere Bücher, die es auch gab, schon auch im sozusagen Nachklapp der sogenannten 68er-Bewegung, der Frauenbewegung, der antiautoritären Bewegung, Bücher hervorgebracht haben oder Sachen, die da viel erfrischender, anders, verstörender auch, aber intelligenter, würde ich doch sagen, mit diesem Thema Geschlecht umgehen.
Ich merke schon, die große Schwierigkeit in Ihrem Fachbereich ist, glaube ich, wirklich aufzupassen, dass man nicht in Stereotype verfällt und trotzdem Unterschiede zu erforschen, oder? Das ist schwierig.
Sehr. Ich finde, Sie haben das blendend formuliert. Das ist einerseits ein Reflexionsproblem, immer wieder darüber nachzudenken. Es ist auch ein methodisches Problem. Also wie können wir Forschung machen, die nicht vorher schon weiß, was sozusagen rauskommen wird, nämlich ja die Annahme, Männer und Frauen sind irgendwie unterschiedlich oder machen irgendwas unterschiedlich oder so. Und wieder differenziert damit umzugehen, das würde ich Ihnen unbedingt recht geben. Das ist ein großes Problem, wie allerdings eigentlich ja mit fast allen.
Weg von den Kindern, hin zu den Müttern. In der Recherche habe ich den Begriff Monstermütter gelesen. Er taucht auf in einem gerade beantragten Forschungsprojekt.
Es gibt immer wieder auch historisch und gegenwärtig Figuren der Mutterschaft, also Bilder, Leitbilder, die monströs sind. Und zwar insofern, als sie das ganz negative Mutterbild verkörpern. Und im Moment interessieren uns in diesem Forschungsprojekt mediale Inszenierungen, das klingt vielleicht etwas missverständlich. Also uns interessiert die Mediendebatte um Mütter, die ihre Kinder verwahrlosen lassen, stark vernachlässigen bis hin zu umbringen.
So eine Nachricht landet natürlich sofort groß auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Anschließend wird meist laut diskutiert, in der Politik wie in den Medien. Haben die Jugendämter versagt oder die Nachbarn? Durch die mediale Präsenz solcher Schlagzeilen ergibt sich der Eindruck, dass immer mehr Mütter ihre Kinder verwahrlosen lassen oder gar töten. Aber das stimmt nicht. Die Kriminalstatistik sagt etwas anderes.
Es gibt eine Reihe von historischen Studien in der Pädagogik, die sich mit diesen Momenten beschäftigen. Kindstöterinnen, Kindsmörderinnen. Wenn es so in der Öffentlichkeit debattiert wird, ist es immer wieder ein Indiz dafür, und so verstehen wir das im Moment in der Gegenwart auch, dass etwas in Bewegung geraten ist, dass nicht mehr ganz klar ist, was ist eigentlich die gute Mutter? Wie sollte Mutterschaft sein? Wie verstehen wir als Gesellschaft sozusagen gute Mutterschaft? Und wenn das unklar wird, wenn da verschiedene Bilder aufeinandertreffen, wenn Menschen nicht genau wissen, was ist eigentlich die gute Mutter, in welchen Institutionen bewegt sich das, wer ist dafür zuständig und so weiter, taucht, nicht zwingend, aber doch interessanterweise historisch immer wieder diese Krisenfigur der Bösen, der monströsen, der abartigen, der widernatürlichen, der schrecklichen Mutter auf.
In ihrem Forschungsprojekt ist die These, dass die Monstermutter sozusagen eine Negativfolie für die gute Mutter ist. Sie ist all das, was die Monstermutter nicht ist.
Die Monstermutter in Anführungszeichen ist die, die sich nicht materiell hinreichend um ihr Kind kümmern kann, die also arm ist oder Unterschicht in Anführungszeichen, prekarisiert in Anführungszeichen und ungebildet. Also sozusagen diese Mischung von ungebildet und nicht in der Lage für den eigenen Unterhalt zu sorgen, Schmarotzerin vom Staat, Hartz IV, also das sind alles so Chiffren, die auftauchen, Ostdeutschland taucht ganz stark auf. Also diese Kombination ist so eine Negativfolie für die gute Mutter.
Das bedeutet, umgekehrt müsste die derzeit als gut geltende Mutter die sein, die nicht etwa mit Fürsorge, Geborgenheit, einer Art natürlicher Liebe, Wärme und moralischen Leitlinien auftrumpft, sondern die
materielles Auskommen und sozusagen die beste Investition in dieses kindliche Humankapital, um es etwas zuzuspitzen,
bietet. Mein ganz subjektiver Eindruck bestätigt diese These schon jetzt. Denn immer wichtiger scheint es zu sein, den teuersten Kinderwagen durch die Gegend zu schieben. Der Rest ist dann Nebensache. Es gibt längst nicht mehr das eine große Leitbild der perfekten Mutter. Es gibt viele Wege zum Ziel.
Es ist ganz interessant und eigentlich auch als Erfahrung sehr schwierig, dass nicht alle, aber sehr viele Mütter das Gefühl haben, sie müssten ihr jeweiliges Modell legitimieren. Die Vollzeit zu Hause sind und nur, in vielen Anführungszeichen, das ist nicht abwertend gemeint, also sich um Kinder und anderes kümmern, haben das Gefühl, sehr unter Druck zu stehen, sich zu rechtfertigen. Aber ebenso diejenigen, die Vollzeit arbeiten, wie auch immer arbeiten, ob Karriere oder bei Schlecker an der Kasse, ja, dass die sich auch rechtfertigen müssen. Und das ist also eine Wahrnehmung von alle gegen alle. Ja, das ist bedauerlich, aber es ist eben auch interessant. Es zeigt, dass das nicht mehr so klar ist, wie das so gehen soll mit der Elternschaft und den Familien. Und das ist immer auch ein Ausdruck von, wir nennen das gesellschaftlicher Reflexivität, darüber, dass die Dinge nicht selbstverständlich sind. Und das ist immer auf eine Art nachhaltig gut. Auch wenn es sich schlimm anfühlt, also dass es nicht, ja, subjektiv oder manchmal schlimm anfühlen kann, subjektiv als Erfahrung. Aber es heißt, wir müssen alle darüber nachdenken, wie wir diese Dinge tun. Das ist nicht vorgegeben. Es gibt keine Selbstverständlichkeit unbedingt. Und das ist auch eine Freiheit.
Gehen wir kurz mal weg von der Erziehung, denn Paula Irene Wille hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel Schön normal. Darin geht es darum, wie Körper und Geschlecht zusammenhängen.
Das ist historisch sehr wandelbar. Es war mal die wandernde Gebärmutter, es waren mal Hormone, es waren mal Chromosomen, die Physiognomie. Es gab so schöne Titel von sehr anerkannten Wissenschaftlern über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, 1908, der Psychiater Möbius. Und so, jetzt gegenwärtig sind wir bei den Synapsen und den Hirnhälften. Ich persönlich bin gespannt darauf, was so in 50 Jahren dann der Stand der Forschung sein wird. Ich will mich darüber nicht lustig machen. Ich will nur sagen, die Frage ist nicht, wo ist eigentlich die Geschlechterdifferenz, sondern was mich interessiert ist, welche Vorstellung entwickeln wir als Gesellschaft und als einzelne Menschen davon, wie diese Basis des Geschlechts ist? Was hat das mit dem Körper zu tun?
Eine große Frage in diesem Buch lautet, wie wird plastische oder sogenannte Schönheitschirurgie in den Medien inszeniert? Geht es um Natur, Erfolg, Geschlecht oder um etwas ganz anderes?
Das ist eine meiner Thesen. Es geht gar nicht so sehr darum, schön zu sein, sondern normal zu sein. Also wie wird das kodiert? Wie sehen Portale oder Websites oder Werbungen oder so dieser Praxen aus? Und das andere, was uns da in dem Forschungsprojekt interessiert, ist so ganz naiv, wie vor allem junge Menschen darauf reagieren. Finden junge Leute heutzutage in Deutschland, das ist, ja, kann man machen lassen, so wie man eben auch zum Friseur geht oder ein Tattoo sich machen lässt oder die Fingernägel modellieren lässt. Oder gibt es doch eine große Scheu, eine Ablehnung, eine Skepsis dem gegenüber? Und was noch zum Abschluss in dem Buch eine Rolle spielt und was ich auch hochinteressant finde, ist, dass die Schönheitschirurgie ganz stark verstanden wird inzwischen, sozusagen mit denselben Mitteln, wie die ehemals radikal-feministische Frauenbewegung antrat, nämlich mein Bauch gehört mir, niemand soll mir sagen, was ich damit zu tun habe.
Schönheits-OPs sind also normal geworden. Wir haben der blonden Frau Katzenberger im Fernsehen dabei zugesehen, wie sie sich ihre Brüste vergrößern ließ. Seither hat sie Erfolg als Fernsehsternchen. Die armen Jugendlichen, die nun denken, das sei der richtige Weg.
Jugendliche sind vor vielen Generationen mit Superman und Superwoman aufgewachsen, die nun auch nicht so richtig lebensecht oder nah sind. Mit Barbies schon immer, mit Plastikfiguren im Film und in den Medien. Ich will das nicht alles über einen gleichen Kamm scheren, aber ich würde auch nicht dramatisieren. Jugendliche wachsen immer auf mit Dingen, die, wie soll ich sagen, nicht Friede, Freude, Eierkuchen sind oder problematisch sind oder mit denen sie sich wirklich auch schwierig auseinandersetzen müssen. Und da haben wir alle auch einen Erziehungs- und gesellschaftlichen Auftrag, das will ich jetzt auch nicht so ignorieren. Aber wie gesagt, ich würde da nicht dramatisieren. Jugendliche werden nicht magersüchtig, weil sie magersüchtige, in Anführungszeichen, Models sehen. Sie werden nicht zu Surgery-Junkies, weil Madonna oder XY sich operieren lässt. Oder sie werden auch nicht zu Yoga- oder Fitness-Junkies. Das passt besser im Fall Madonna. Und also diese 1:1-These, die so immer wieder auftaucht in Bezug auf Jugendporno, Jugendpop, Jugend, was auch immer, da wäre ich sehr skeptisch. Aber sicher, ja, Jugendliche wachsen damit auf und müssen sich damit auseinandersetzen. Ganz genau so ist es. Und sie tun das auf sehr unterschiedliche und wiederum gesellschaftlich vermittelte Weise. Und da müssen wir auch alle, denke ich, uns engagieren, ja, das auch ernst zu nehmen und uns da mit Jugendlichen zum einen aufmerksam zuzuhören, was sie davon halten überhaupt. Ja, wir neigen als Erwachsene und auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu, immer schon angeblich zu wissen, was die Jugendlichen da machen und wie sie darüber denken, also zuhören, was sie davon halten und dann mit ihnen zu diskutieren, also auch systematisch als Teil von Schule, als Teil von Ausbildung und so weiter.
Wenn wir gerade bei Jugendlichen sind, auch hier gibt es interessante Gesprächsthemen mit Paula Irene Villa. Stichwort Pornografisierung der Gesellschaft.
Ich glaube, dass viel von dem, das ist jedenfalls meine These, viel von dem, was wir sehen als pornografisch in Videoclips, Lady Gaga und so weiter und so fort, und gerade im Hip-Hop-Bereich gibt es wirklich sehr und auch, wie ich persönlich finde, sehr erschreckende Beispiele, aber dass Pornografisierungsstrategien als ästhetische Strategien, das heißt als Teil von Clips, von Jugendkulturen, von Styles, von Selbstverständnissen und so weiter, dass die gar nicht, wie soll ich sagen, pornografisch an sich sind, sofern es so etwas überhaupt gibt, sondern zu sehen sind als eine, wie ich meine, adäquate Antwort auf die Leistungsgesellschaft. Das wäre die alte Chiffre, Leistungsgesellschaft, nämlich in der es jetzt vor allem darum geht, kein Opfer zu werden. Opfer, wenn sie auf Schulhöfen sich umhören, ist so ziemlich das Schlimmste, was man jemandem an den Kopf werfen kann im Moment. Also es gibt nach wie vor die Klassiker Schwuchtel und so, und es gibt Opfer. Das ist eine neue Form der Beleidigung. Ey, du Opfer, ja, und das ist ganz klar, das ist der Loser überhaupt.
Opfer. Nicht etwa ein Opfer von Naturkatastrophen, von Erdbeben und Überschwemmungen, sondern ein Opfer der Verhältnisse. Das will keiner sein.
Jetzt sind wir alle unternehmerische Personen, so hat es ein Kollege Ulrich Bröckling formuliert, das Unternehmerische selbst. Und das investiert dauernd in sich, das optimiert sich, das muss immer an sich selber arbeiten und Autonomie ist das sozusagen A und O. Ja, wir sind nicht abhängig voneinander, wir sind nicht angewiesen aufeinander, das darf alles nicht mehr sein, wir sind autonom.
Ich bin heute gewissermaßen auch ein Opfer, denn ich könnte noch viel mehr über die Forschung von Frau Villa sprechen, zum Beispiel über den Schönheitswahn von Männern und so weiter. Aber ich ziehe jetzt mal den Schlussstrich und nächsten Monat gibt's dann wieder eine Tonspurforschung. Dann geht's wieder zu den Naturwissenschaften und ich besuche drei Forscher, die sich mit dem Magnetismus beschäftigen. In diesem Sinne wie immer frohes Forschen wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.